Nur weil ein Prompt kurz ist, heißt das nicht, dass es ein schwacher Prompt ist. Je kürzer der Prompt und dennoch aussagekräftig, desto besser.
Übermorgen. Wie Technik unser Morgen verändert.
Für Hausaufgaben, Referate, Prüfungsvorbereitung oder das wissenschaftliche Arbeiten gibt es ja inzwischen eine riesige Zahl von KI-Werkzeugen. Wir haben ChatGPT, wir haben Gemini, wir haben Claude, NotebookLM, Perplexity, Copilot und ja, gefühlt kommt jede Woche irgendwie was Neues dazu. Sie alle können Texte erklären, klar. Sie können Aufgaben lösen, Lernpläne erstellen, Quellen suchen und vielleicht sogar auch eine komplette Präsentation vorbereiten. Aber muss ich wirklich jedes einzelne dieser Programme kennen? Oder ist es nicht viel entscheidender, wie ich mit der KI arbeite? Kann ich mich auf die Antwort noch überhaupt verlassen? Darf ich in der Schule oder auch an der Uni überhaupt alles verwenden? Und wie lerne ich damit tatsächlich besser? Oder werde ich einfach nur schneller fertig? Damit hallo bei Übermorgen. Ich bin Johanna und wir klären all diese Fragen jetzt in dieser Folge zusammen mit unserer KI-Expertin aus dem Insight Digital Team. Sie ist wieder mit an Bord, Corinna Oettinger. Schön, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich, hier zu sein, Johanna.
Fangen wir mal persönlich an, weil ich weiß aus der letzten Folge, dass du unter anderem ja Claude auf deinem Computer hast. Gleichzeitig arbeitest du aber auch viel mit ChatGPT, ne? Also was genau nutzt du eigentlich alles im Alltag und warum?
Also ich nutze tatsächlich Claude primär nur für die Arbeit. Privat nutze ich ChatGPT. Nicht, weil ChatGPT irgendein perfektes und total überlegenes Modell ist, sondern einfach, weil ich ChatGPT seit Jahren benutze. Das heißt, mittlerweile ist das Tool einfach auf meine Bedürfnisse perfekt zugeschnitten und deswegen benutze ich das.
Okay, du hast einfach schon alles reingearbeitet, du kennst die Stärken und Schwächen, deswegen ist es einfacher, das zu benutzen, als sich woanders neu einzuarbeiten.
Genau das. Und ich habe einen Plus-Account, das heißt, ich habe auch die Erinnerungen aktiviert. Das heißt, mittlerweile, das ist so eine zweiseitige Bekanntheit, die ich mit ChatGPT habe. Mittlerweile, das Tool kennt mich, ich kenne das Tool, ich weiß, was ich von den Antworten erwarten kann. Und aufgrund dieser Personalisierung weiß das Tool auch ziemlich gut, was ich für eine Antwort erwarte und möchte.
Das klingt jetzt so ein bisschen so, als würdest du sagen, die beste KI ist nicht unbedingt die beste KI auch für mich?
Genau, also die beste KI, die du benutzen solltest, ob es jetzt ums Lernen geht, um die Arbeit, ums Private, ist eigentlich die KI, mit der du am besten arbeiten kannst. Es gibt keine eine überlegene KI, dass man jetzt zum Beispiel sagt, oh, Claude ist die mächtigste KI und die sollte jeder für alles benutzen. Am Ende nehmen sich nämlich diese Modelle mittlerweile nicht mehr viel. Es gibt vielleicht manche, die haben da und da noch eine kleine Schwäche, aber für die normalen Alltagsaufgaben und Schulaufgaben und auch sogar Uni-Aufgaben. Das können eigentlich alle Tools leisten. Das heißt, da geht es wirklich darum, womit kannst du am besten arbeiten?
Okay, das heißt, du hast gar kein richtiges Ranking oder würdest du sagen, hey, von einer KI nehmt auf jeden Fall Abstand, nach unten hin kann man schon mal auch sortieren?
Also ich persönlich halte mich ein bisschen von Gemini fern aktuell. Das war aber auch nicht immer so. Diese KI-Tools, das ist ja die Sache, die ändern sich mit jedem Update. Alle paar Monate ändert sich da was im Ranking. Dann ist wieder ein anderes Tool das mächtigste. Deswegen, man sollte sich eigentlich ein Tool halt aussuchen, in das man sich einarbeitet und dann auch nach Möglichkeit bei dem Tool bleiben. Außer man hat jetzt wirklich super spezialisierte Aufgabenstellungen, wie zum Beispiel auf der Arbeit. Da brauchen wir manchmal einfach Claude Design und das können andere KI-Modelle noch nicht bieten.
Mhm. Eine gute Nachricht, weil es bedeutet, ich brauche nicht unbedingt 5 verschiedene KI-Abos, sondern ich muss eigentlich nur die entscheidende Frage beantworten, wie mache ich aus der KI, die ich schon nutze, eigentlich einen guten Lernpartner? Und da gucken wir uns jetzt mal genau diese Möglichkeiten an. Also wie lerne ich am besten mit KI? Wir gucken uns vielleicht ein paar Funktionen an, die ihr noch nicht kanntet oder noch nicht kennt und wie ihr die KI dazu bringt, dann ein Thema auch wirklich zu erklären, statt einfach nur die sofortige Lösung zu bringen. Darum soll es jetzt gehen. Lernen mit KI. Was war das Erste in deinem Kopf, als ich dir das Thema vorgeschlagen habe?
Also ich nutze tatsächlich aktuell ChatGPT, um mein Japanischlernen ein bisschen zu unterstützen. Und so hatte ich mich entschieden, ein bisschen Japanisch zu lernen, weil ich irgendeine asiatische Sprache gerne lernen wollte. Chinesisch war mir ein bisschen zu komplex, Südkoreanisch ein bisschen zu einfach. Also habe ich mir gedacht, okay gut, Japanisch ist dieser perfekte Middle Ground. Und meistens benutze ich dafür Duolingo. Aber wenn Duolingo eins nicht macht, dann ist das Dinge erklären.
Ja.
Und für mich funktioniert das in den meisten Fällen extrem gut. Ich komme damit sehr gut klar. Aber manchmal möchte ich Dinge auch einfach verstehen. Und dann gehe ich in meinen Chat, den ich erstellt habe mit ChatGPT und da drinne frage ich, hey, warum wird dieses eine Kanji manchmal so ausgesprochen und manchmal dann wiederum so? Und dann weiß es genau, weil ich schon oft mit ChatGPT über Duolingo und über meine Japanischkenntnisse geredet habe, wo ich etwa bin in meinem Lernjourney sozusagen. Und kann mir dann genau erklären, hey, das liegt daran, dass dieses Kanji einmal eine Lesung aus dem Japanischen hat, einmal eine aus dem Chinesischen. Und kann mir das dann anhand von Beispielen erklären, die ich auch wirklich verstehe, weil sie auf meinem Sprachlevel sind.
Das heißt auch wieder, da greift ja ChatGPT zurück auf das, was du schon alles vorher mit der KI geteilt hast, wenn man da jetzt komplett neu anfängt. Wie sieht so ein erster Prompt aus? Also ich glaube, es gibt ja einen Unterschied zwischen, weiß ich nicht, erklär mir mal Photosynthese und einem ganz langen Prompt, wo noch diverse andere Informationen drin sind. Wie würdest du anfangen?
Also ich würde tatsächlich erstmal in die Einstellungen des KI-Modells gehen. Dort kann man meistens nämlich sehr viel personalisieren. Bei ChatGPT kannst du zum Beispiel eingeben, ich möchte gerne nicht diese Stichpunktantworten, die man kennt. Ich möchte lieber Fließtext haben. Ich möchte ein bisschen persönlicher das Ganze haben oder ich möchte es fachlicher haben, wenn ich es zum Lernen benutze. Du kannst auch ein bisschen über dich erzählen. Du kannst sagen, ich bin Corinna und ich bin jetzt beispielsweise eine Schülerin in der 10. Klasse am Gymnasium in NRW. Und dann weiß das KI-Modell so ein bisschen über dich, weiß ungefähr, wie alt du bist und wo du wahrscheinlich gerade dran bist in deinem Leben und in deiner schulischen Laufbahn. Das hilft schon mal sehr viel. Und dann muss man einfach irgendwo anfangen, mit dem Tool zu arbeiten. Angenommen, wir bleiben jetzt mal bei deinem Beispiel mit der Photosynthese. Ich nehme jetzt meine Unterlagen und ich lade die hoch und ich habe eine Hausaufgabe, da soll ich jetzt Photosynthese in eigenen Worten erklären. Das Schlechteste, was ich jetzt machen könnte, ist mein Worksheet da hochladen und dann sagen, bitte erkläre jetzt Photosynthese in deinen Worten. Weil dann mache ich die Aufgabe nicht, daraus lerne ich nichts. Was ich allerdings machen kann, ist, ich kann das hochladen und kann sagen, hey, übrigens, hier ist meine Antwort. Kannst du mir bitte ein bisschen Feedback dazu geben? Kannst du mir sagen, wo ich eventuell was falsch verstanden habe? Oder wenn ich grundlegend eine Frage habe, dann kann ich sagen, hey, ich muss Photosynthese erklären und ich verstehe zwar, was da auf molekularer Ebene passiert. Ich verstehe aber nicht ganz genau, warum das so passiert, warum das überhaupt möglich ist. Kannst du mir das vielleicht erklären? Und dann kannst du dir da sozusagen kleine Blindspots ganz spezifisch erklären lassen, wie von einem privaten Tutor.
Und dich vielleicht am Ende noch ein bisschen abfragen lassen mit, stell mir noch irgendwie 5 Fragen am Ende und die ich vielleicht noch irgendwie beantworten kann.
Mhm, genau.
Was ich interessant fand, du hast gesagt, ich habe meine Dateien, meine Quellen und lade die dann erstmal hoch. Ist das für dich ein definitiv notwendiger Schritt, immer mit eigenen Quellen zu arbeiten?
Ich finde, das kommt ganz auf die Anwendung an, was du erreichen möchtest. Also ich fände es zum Beispiel jetzt für so eine Biologiefrage ganz sinnvoll, weil dann die KI halt direkt weiß, ah okay, ich sehe hier dieses Arbeitsblatt, ich sehe genau, auf welchem Level du bist. Denn du kannst ja auch bei einem biologischen Konzept ganz, ganz weit in die Tiefe gehen. Und wenn die KI dann sieht, okay gut, das ausgeteilte Arbeitsblatt geht noch nicht so weit in die Tiefe, dann wird sie auch, wenn sie dir dann Rückfragen stellt, nicht erwarten, dass du jetzt eine Biologieprofessur hinter dir hast.
Ist die Antwort, ich frage mich jetzt gerade, ist die Antwort dann automatisch richtig, nur weil sie auf meinen Unterlagen basiert? Also wie gut oder wie ist es mittlerweile mit der KI, die sich vielleicht auch nachher noch ein bisschen was ausdenkt oder nicht mehr?
Da kommen wir jetzt in diesen Bereich der allgemeinen AI-Literacy, wo wir eben sagen, okay gut, ne, das ist genauso wie damals. Nur weil Google das gesagt hat, ist es nicht korrekt. Und das Gleiche gilt jetzt auch für die KI. Nur weil die KI das gesagt hat, ist es nicht korrekt. Und das baut tatsächlich aufeinander auf. Damals ist uns ja immer eingeprägt worden, eine Quelle, die bei Google erscheint, ist nicht gleich eine gute Quelle. Man soll immer darauf achten, was ist das für eine Quelle?
Wikipedia.
Genau. Wobei Wikipedia ja wirklich zu Unrecht immer verteufelt wurde. Da Justice for Wikipedia. Und das Gleiche gilt halt auch bei KI. Unter anderem, weil sich die KI eben an den gleichen Quellen orientiert, an denen sich auch Google orientiert. Das heißt, wenn wir bei Google vorsichtig sind und sagen, nicht jede Quelle, die bei Google erscheint, ist eine gute Quelle, dann gilt genau das Gleiche auch für KI. Das Tolle ist mittlerweile, bei den meisten KI-Modellen werden unten Quellen angezeigt. Und dann kannst du da einfach mal eben schnell dich durchklicken, kannst schauen, okay, sind das vertrauenswürdige Quellen? Eigentlich den gleichen Faktencheck einfach machen, den du auch bei Google machen würdest. Und du kannst die KI auch fragen. Wenn sie dir keine Quellen liefert, kannst du nachfragen, hey, übrigens, woher hast du diese Informationen? Auf welche Quellen hast du dazugegriffen? Und dann kann die dir das nochmal schicken. Du kannst natürlich auch am Anfang in den Prompt direkt einbauen, hey, orientiere dich bitte nur an wissenschaftlichen Quellen. Dann nutzt es sowas wie Google Scholar, das ist eben nur Wissenschaftspaper und sowas mit einbezieht. Natürlich kann auch da manchmal eine Quelle durchrutschen, die vielleicht ein bisschen seriöser aussieht, als sie tatsächlich ist. Da hat man dann immer ein bisschen Eigenverantwortung.
Ja, das ist das wichtige Stichwort, glaube ich. Am Ende dann eben, es ist ja immer noch die Arbeit nachher von euch. Und wenn man auch was lernen will, dann ist es ja die Idee, nachher dann auch wirklich die Quellen durchzuschauen und das mitzunehmen, was die KI einem dann bereitstellt. Das ist ja eher dann die Idee. Du hast eben gesagt, in den Prompt reinstellen oder in den Prompt reinschreiben, wollen wir mal gemeinsam so einen Prompt prompten in dem Fall. Also wir können ja mal überlegen, was muss überhaupt in einen guten Lernprompt rein? Also was sind die Dinge, die im Kern unbedingt rein müssen für dich? Und vielleicht gibt es da so ein paar Tipps und Tricks, wie man die KI wirklich zu dem bringen kann, was man unbedingt dann auch haben will.
Ja, da kann ich gerne erstmal so ein kleiner Mythos. Früher hat man das ja in den Anfängen der KI immer noch so gemacht, du bist jetzt ein privater Tutor und du sollst mir jetzt XYZ erklären. Das braucht man gar nicht mehr. Du brauchst der KI nicht sagen, wer sie ist. Das ist sozusagen doppelt gemoppelt. Die KI kann sich das erschließen und das Ergebnis wird dadurch auch nicht merklich anders oder besser. Das heißt, es reicht, wenn du der KI dann zum Beispiel sagst, hey, heute in der Schule haben wir Photosynthese behandelt. Ich meine das Konzept ganz gut zu verstehen, bin mir aber noch nicht ganz sicher. Kannst du mir bitte ein paar Rückfragen stellen, die sich ungefähr auf dem Niveau der 10. Klasse eines Gymnasiums bewegen?
Okay.
Und dann kann die KI dir eine Liste schicken mit Fragen. Du schickst deine Antworten dann. Und dann kann dir die KI das korrigieren, kann dir sagen, bei 3 hast du es, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. Der Prozess funktioniert nämlich eher so und so. Ich sehe aber, wo dein Fehler ist und warum du so denkst. Und lass uns das mal auseinandernehmen. Warum ist das so?
Ja. Das heißt, es muss auf jeden Fall drin sein, wir haben das Ziel, was wir erreichen wollen, direkt zu Beginn, was will ich überhaupt machen? Du gibst ein bisschen Kontext mit, also du hast eben ja auch noch mitgegeben, mein Wissensstand zum Beispiel oder eben die Klasse, Hintergrund etc. Und das Ergebnis, was ich am Ende haben will, also gib mir Fragen oder finde irgendwo, habe ich irgendwo die eine Unsicherheit, die geklärt werden soll. Das sind so die großen 3 Punkte.
Genau, und das funktioniert für so gut wie alles. Wenn du zum Beispiel ein Essay geschrieben hast im Englischunterricht und das soll ein argumentativer Essay sein, dann kannst du der KI auch sagen, hey, ich schicke dir jetzt mein Essay, kannst du bitte den Gegen-Essay sozusagen schreiben, die Gegenargumentation, damit ich darauf vorbereitet bin, wenn ich meine Hausaufgabe in der Schule vorstelle, was ich denn für Feedback bekomme vom Rest der Klasse. Und dann kannst du deine eigenen Argumente prüfen. Sind die vielleicht komplett ausgehebelt worden oder sind die wirklich stark?
Das heißt, so ein guter Prompt muss gar nicht ultra lang und total kompliziert und komplex sein.
Genau. Manchmal braucht man natürlich relativ viel Kontext, wenn man einfach halt ein wissenschaftliches Konzept hat. Manchmal reichen aber auch ganz einfach 2, 3 Sätze. Und nur weil ein Prompt kurz ist, heißt das nicht, dass es ein schwacher Prompt ist. Oft ist es so, dass wenn du den Prompt dann zu sehr verkomplizierst, weil du der Meinung bist, oh Gott, ich muss noch mehr Kontext geben, ich brauche noch mehr Feedback für die KI, dann verrennt man sich ein bisschen. Das heißt wirklich, eigentlich beim Minimalen bleiben. Je kürzer der Prompt und dennoch aussagekräftig, desto besser.
Das ist vor allen Dingen ein sehr guter Tipp. Wenn du da noch irgendwie 2 weitere KI-Tricks mitgeben würdest, jetzt zum Beispiel an Schülerinnen und Schüler oder auch Studentinnen und Studenten, welche wären das? Oder vielleicht auch so Funktionen, von denen man vorher nicht unbedingt gehört hat?
Also Funktionen, von denen man vorher vielleicht nicht unbedingt gehört hat. Mittlerweile haben viele KI-Modelle die Möglichkeit, einen Task sozusagen zu planen. Das heißt, du kannst zum Beispiel einen Chat eröffnen, in dem du sagst, okay, gut, jeden Montag möchte ich gerne russische Schriftzeichen üben. Und dann kannst du dir das als immer wiederkehrende, automatisierte Aufgabe einrichten. Das ist, wenn du dann montags deine KI öffnest, dann siehst du sozusagen deine Schriftzeichenübungen für den Tag und kannst dich da durcharbeiten. Du kannst dann auch sagen, bitte mach es jede Woche ein bisschen schwieriger, dass das Level steigt. Und wenn die KI dann merkt, da waren jetzt viele falsche Antworten drin, kann sie auch noch mal ein bisschen zurückgehen und sagen, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen ein zu großer Sprung. Das ist eine tolle Funktion, die auch ein bisschen eine Regelmäßigkeit drin hat, die dann vielleicht auch einen, ja, wie wirklich so eine Nachhilfestunde, die jeden Montag stattfindet, das Ganze halt einfach nur in den digitalen Bereich bewegt. Aber du hast trotzdem eine feste Zeit, in der du das machen möchtest. Und eine andere Funktion, die ich persönlich unglaublich gerne nutze, ist die Vorlesefunktion, die auch viele KI-Modelle mittlerweile haben. Da kannst du dir Erklärungen oder auch deinen eigenen Essay einfach vorlesen lassen. Und manchmal hilft das dabei zu sehen, klingt meine Sprache natürlich? Und wenn man eben auch einfach ein auditiver Lerner ist, sich so eine wissenschaftliche Erklärung in einfachen Sätzen vorlesen zu lassen, während man sich halt eben eine Grafik anschaut, ein Diagramm, kann echt hilfreich sein.
Wie eine Art Lernpodcast.
Genau, ja. Der aber super personalisiert ist und genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten.
Ja, richtig gut. Also wir haben jetzt überlegt, wie das Ganze technisch funktioniert, wo so vielleicht so ein paar Grenzen sind, weil apropos Grenzen, technisch möglich heißt ja nicht unbedingt, dass es auch dann schulisch erlaubt ist. Sind ja gerade sehr, sehr viele Diskussionen auch, wie digital wird das Lernen oder wie KI-lastig wird das Lernen und auch generell in der Schule oder in der Uni. Wo ist für dich denn so eine Lernhilfe auch wirklich die Lernhilfe und wo beginnt das Schummeln? Also du hast eben schon gesagt, na, die schlechtmöglichste Sache ist dann zu sagen, okay, beantworte mir einfach die Frage. Wie bewertest du da die Diskussion?
Also ich sage da immer, solange deine grauen Hirnzellen schön mitarbeiten, ist es ein Lernprozess. Sobald das nicht mehr der Fall ist, kommst du in einen ja eher negativen Bereich. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann sage, ach ja, ich benutze die KI ja nur, um meinen Essay zu korrigieren, aber dann schmiere ich da einfach irgendwas hin und gebe mir überhaupt keine Mühe, weil ich weiß, ne, die KI macht das dann schon schön und dann schreibe ich das einfach nochmal ab, dann habe ich nicht wirklich was gelernt dadurch. Dann kann ich zwar sagen, ja, aber den ursprünglichen Essay habe ich ja selber geschrieben, aber ne, wenn ich mir dafür keine Mühe gegeben habe, habe ich auch nicht wirklich was gelernt. Dann ist es auch immer die Sache, habe ich mich mit den Antworten von der KI wirklich auseinandergesetzt? Oder habe ich einfach nur halt das abgeschrieben und habe vielleicht gar nicht darauf geachtet, dass ich auch noch die Einleitung abgeschrieben habe, dass dann da am Ende steht, als ein Large Language Model kann ich dir zwar keine, ne? Das ist ja auch schon oft passiert in Fremdsprachenaufgaben.
Ja, total. Also das, ich finde, das so, ist so eine interessante Diskussion, weil auf der einen Seite ist es wichtig, die KI-Kompetenz ja zu vermitteln und die kriegst du ja nur, wenn du es wirklich auch in der Schule nutzt. Und auf der anderen Seite ist aber die, ja, verändert es unglaublich viel, sowohl zum Beispiel Prüfungen und Präsentationen und Leistungen oder auch Bewertungen von Ergebnissen etc. Ist vielleicht jetzt nur ein kleiner Teil, bevor wir wieder zurück zu der Anwendung kommen, aber das interessiert mich auch bei dir. Wie glaubst du, dass dann mündliche Prüfungen, Präsentationen wichtiger werden? Ich meine, wir reden ja auch bei übermorgen über das, was morgen auf uns zukommt. Also wie sieht denn vielleicht so eine Schule dann zukünftig aus? Muss stärker dann bewertet werden, wie ein Ergebnis entstanden ist oder werden andere Arbeitsprozesse wichtiger? Wie siehst du so einen sinnvollen KI-Einsatz in der Schule?
Also ich kann da ja erstmal eine kleine Anekdote aus meinem persönlichen Leben raushauen. Und zwar war ich früher immer die Schülerin, die morgens im Bus auf dem Weg zur Schule die Hausaufgaben von irgendwem anders abgeschrieben hat und nie selber gemacht hat.
Von Leuten wie mir dann. Ich habe mich genau. Aber mal abschreiben lassen.
Und das ist so eine Sache. Und mein Leben ist trotzdem sehr gut gelaufen. Ich habe ein 1er-Abi hingelegt, ein 1er-Studium jetzt auch abgeschlossen. Also man muss sich da jetzt nicht, ne, wenn man jetzt als Elternteil merkt, oh Gott, mein Sohn hat dieses Jahr ein paar Mal KI benutzt, um die Hausaufgaben zu machen, dann ist das nicht das Ende der Welt. Das war vermutlich ein stressiger Tag. Sowas sollte halt einfach nicht zum Standard werden, zur Angewohnheit. Und wir müssen uns da auch irgendwo drauf verlassen, dass die Kinder in der Schule noch genug lernen, als dass selbst halt das Hausaufgaben machen mit KI sie jetzt nicht komplett ungebildet dalassen wird. Da müssen wir uns einfach drauf verlassen können. Dann muss unser Bildungssystem sich jetzt auch anpassen. Das ist nämlich einfach eine Realität für viele Schüler. Und ich weiß damals, nicht in der Oberstufe, da war ich schon ein bisschen erwachsener im Kopf, aber in der Unterstufe hätte ich auch KI benutzt, um meine Hausaufgaben zu machen, weil ich einfach unglaublich faul war und bessere Dinge zu tun hatte in meiner Freizeit. Das macht mich nicht zu einer schlechten Schülerin. Das muss das Bildungssystem dann einfach kompensieren können. Und man sollte natürlich dann darauf achten auch als Lehrperson, wenn einem auffällt, dieser Schüler hat irgendwie seine Hausaufgaben nie wirklich gemacht und hat die irgendwie immer nur hingeschmiert und jetzt plötzlich sind die auf dem Stand von so einem 12-Klässler und der ist eigentlich in der 5. Klasse. Dann sollte man vielleicht hinschauen, sollte den Schüler beiseite nehmen und sagen, hey, mir ist da was aufgefallen. Und wir sollten da, glaube ich, drüber reden. Und dann auch am besten erklären, warum das nicht ideal ist. Und was das für Auswirkungen oft auf das spätere Leben hat. Denn so als 5-6-Klässler denkt man da gar nicht dran. Du denkst dir nur, ah cool, ich kann heute meine Hausaufgaben super schnell machen und kann dann Fußball spielen gehen. Und ich denke ja nicht daran, was das später im Arbeitsleben mit mir machen wird. Ich bin in der 5. Klasse, das ist gar nicht mein Gedankengang.
Ja, klar. Sind so zwei Seiten. Also einmal, was kann dank KI besser sein? Also es gibt ja auch schon viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die damit arbeiten und Unterrichtspläne zum Beispiel erstellen etc. Also es nimmt ja auch unglaublich viel Arbeit ab und kann organisieren, aber es darf bei viel Digitalisierung auch einiges auf jeden Fall nicht verloren gehen, wie du gerade gesagt hast, dass dann spätere Kompetenzen nicht verloren gehen. Was sind das für dich bei beiden Seiten der Medaille?
Also ich finde, die wichtigste Kompetenz, die wir riskieren, dass sie verloren geht, ist das selbstständige, eigenständige Denken. Das selber eine Lösung erarbeiten. Das ist unglaublich wichtig, nicht nur in der Schule, sondern auch im späteren Arbeitsleben. Denn anders als jetzt den Umfang einer Brücke zu berechnen, ist das etwas, das brauchst du wirklich. Das wird gefordert. Und wenn wir irgendwann alle nur noch KI fragen nach Lösungen, dann haben wir alle die gleichen Lösungen und dann funktioniert unsere freie Marktwirtschaft nicht mehr. Das heißt, das ist wirklich eine Sache, da würde ich darauf achten, dass wir das kritische Denken fördern. Und da können wir AI-Kompetenzen auch wirklich mit einbauen. Man kann in der Schule AI-Kompetenzen vermitteln. Ich weiß, ich bin in den USA zur Highschool gegangen unter anderem und da hatten wir iPads. Und uns wurde wirklich vermittelt, wie arbeiten wir mit diesen iPads? Wir hatten Internetzugriff. Wann benutzt man das? Worauf achtet man, wenn man eine Quelle sucht? Und sowas können wir eben auch für AI machen. Und ich finde, das ist wichtig. Wir sollten als Bildungssystem nicht so tun, als wäre AI diese verbotene Sache, die es nicht gibt. Es gibt AI, AI ist kostenlos, AI ist für jeden erreichbar und das wird auch nicht mehr weggehen. Das heißt, wir sollten den Kindern beibringen, wann, wie und in welchem Umfang kann ich AI benutzen und mir dadurch selber nicht schaden.
Ja, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Ist vielleicht jetzt auch ein guter Schluss für diesen kurzen Ausflug mal Richtung übermorgen im Sinne von KI und Schule. Kommen wir mal wieder zurück zu der KI auf unserem Laptop. Also wir haben jetzt viel über Schule und Uni geredet, aber auch im Privaten. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, welche KI vielleicht für was am besten ist, wenn man jetzt neu anfängt und vielleicht irgendwie was sucht. Also vielleicht können wir das nochmal machen. Vielleicht den Werkzeugkasten KI. Du hast vorhin schon gesagt, von Gemini hältst du dich so ein bisschen fern. Aber womit macht man denn nichts falsch? Oder wenn man sagt, welche KI eignet sich denn aktuell für was am besten? Oder kann man das zum Beispiel gar nicht so genau sagen?
Das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Denn was ich jetzt auch dazu sagen kann, ist nur eine Momentaufnahme. Mit dem nächsten Update in 6 Monaten könnte sich das eventuell alles auf den Kopf stellen. Es gibt aber so ein paar grundlegende Sachen, die man anschauen sollte, wenn es darum geht, welche KI benutze ich. Zum Beispiel ist erstmal die Frage, welche KI kann ich mir leisten? Stellt vielleicht sogar meine Schule oder meine Uni ein KI-Abo mir bereit. Und dann wäre es natürlich am sinnvollsten, das zu benutzen. Manchmal ist es auch so, dass Schulen beispielsweise Google Services benutzen. Und dann ist vielleicht doch am Ende Gemini die beste AI zu benutzen, weil sie eben in diesem Google-Ökosystem drin ist. Das sind ganz unterschiedliche Voraussetzungen für diese KI-Modelle. Und dann gibt es Unterschiede zwischen den KI-Modellen darin, wie einfach sind die zu benutzen. Ich mag Claude. Claude ist ein sehr starkes KI-Modell, gerade wenn es um Naturwissenschaften und IT und alles geht. Claude ist aber gleichzeitig auch ein sehr, sehr komplexes KI-Modell und absolut nicht für KI-Beginner geeignet. Da würde ich dann zum Beispiel eher ein sehr simplistisches Tool empfehlen wie ChatGPT, was sehr einfach zu personalisieren ist. Es ist aktuell noch relativ kostengünstig und es ist einfach extrem benutzerfreundlich. Jeder kann die Seite einfach öffnen, einen Chat erstellen und drauf losreden. Man muss kein Modell auswählen. Man hat einfach immer sozusagen dynamisch das beste Modell für die aktuelle Anfrage. Bei Claude muss man sich da viel mehr mit auseinandersetzen. Welches Modell wähle ich jetzt? Wie gehe ich jetzt mit meinen Token um? Es ist auch, soweit ich weiß, ein bisschen teurer aktuell. Und das sind alles eher die Sachen, die ich fragen würde, anstatt jetzt zu sagen, oh, welche KI benutze ich für Englisch und welche benutze ich für Mathe?
Okay. Würdest du denn eine KI auch oder würdest du KIs kombinieren? Also zum Beispiel ChatGPT benutzen, um Prompts zum Beispiel für Claude zu schreiben oder auch zum Beispiel, wir waren ja vorhin ja auch bei dem, wie kann man ganz gut kontrollieren, ob eine KI jetzt fantasiert oder welche Quellen es sind, wenn man KIs mit sich gegenseitig kontrollieren lässt oder sagst du, bringt nicht viel?
Ich glaube, das ist gerade für einen Schüler eher unnötig komplex. Und ich muss auch selber sagen, ich habe tatsächlich gar nicht so gute Erfahrungen damit gemacht, eine KI einen Prompt für eine andere KI schreiben zu lassen. Ich habe das mal probiert mit Claude und Lovable. Und Lovable hat eigentlich immer korrekt verstanden, was ich davon wollte, bis ich angefangen habe, meine Prompts mit Claude zu schreiben. Und ich glaube, das liegt primär daran, dass die KI eben darauf ausgelegt ist, Prompts zu verstehen, die von Menschen geschrieben sind. Die KI ist nicht so programmiert, dass sie den Prompt einer anderen KI versteht. Deswegen meistens ist es am besten, einfach den Prompt ganz einfach in klarem Text, wie du es einem Kumpel sagen würdest, so zu schreiben. Du musst nicht irgendwie besonders maschinenlesbar schreiben. Darauf ist die KI nicht trainiert.
Diese Tipps für die Prompts findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Da könnt ihr euch unbedingt mal reinklicken. Wir haben jetzt gesagt, okay, der Prompt muss nicht ultra lang sein, er muss nicht super komplex sein. Wir haben noch die zwei an weiteren Tipps von dir bekommen, wie man zum Beispiel das Ganze noch besser personalisieren kann oder auch die Vorlesefunktion. Gibt es noch was du sagst, was auf der Liste definitiv noch unverzichtbar ist?
Ich würde tatsächlich sagen, die Konversationsfunktion mancher KIs, gerade fürs Sprachenlernen. Man sieht da ja oft so lustige Videos bei Instagram in den Reels, wo Leute dann ganz lustige Unterhaltungen haben mit ihrer KI. Das ist einmal lustig, aber das ist tatsächlich auch sehr nützlich, weil du eben reden kannst, ohne dass irgendwie was peinlich sein kann. In der Schule trauen sich manche nicht ganz, dann auf einer neuen Fremdsprache zu kommunizieren, weil ne, man könnte ja was Falsches sagen und dann lachen alle und man steht da irgendwie vor der Klasse und 30 Leute schauen einen an. Wenn du mit der KI zu Hause sitzt, kannst du alle Zeit der Welt nehmen, um deinen Satz zu formen. Niemand wird dich auslachen, niemand wird sich über dich lustig machen. Das ist ganz privat bei dir. Und so kann man auch das Selbstbewusstsein mit einer neuen Sprache sehr gut aufbauen.
Das ist auch, finde ich, zum Abfragen ja auch super. Also egal, ob es jetzt Sprachen sind oder vielleicht nochmal irgendwelche Vokabeln für die Sprache oder auch Jahreszahlen für Geschichte, also zum Abfragen. Also auch diese Tipps, klickt euch gerne rein in den Shownotes. Lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz über ein Thema sprechen, was vorhin schon ganz kurz gefallen ist. Und zwar geht es um das Thema, wie viel KI ist denn überhaupt in der Schule schon erlaubt oder wo geht's hin? Wir haben jetzt ein bisschen Zukunft eben schon gehabt, aber was ist denn eigentlich erlaubt? Also klar, dass Hausaufgaben machen, wissenschaftliche Arbeiten schreiben lassen etc., da sagen wir hartes Nein. Aber wie gehen die Schulen, wie gehen die Institutionen generell damit um? Oder ist das alles unglaublich individuell immer noch?
Das ist tatsächlich, also es gibt so einige wirklich Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Also gerade wenn ich zum Beispiel eine Bachelorarbeit abgebe, wo es wirklich um einen Abschluss geht, dann schauen die Unis ganz genau hin. Und da geht es ja auch darum, ich nenne da jetzt mal einfach als Schlüsselwort Integrität. Du gehst an eine Uni, um zu zeigen, was du kannst, nicht um zu zeigen, wie gut kann ich eine AI kommandieren. Das heißt aber nicht, dass du für eine Bachelorarbeit zum hier amisch werden musst und komplett jede Technik verbannen musst. Es gibt durchaus auch Nutzen für KI, wie sie dich bei wissenschaftlichen Arbeiten unterstützen kann. Ich selbst habe zum Beispiel für meine Bachelorarbeit zum tatsächlichen Schreiben keinerlei KI benutzt. Da bin ich auch wirklich stolz drauf. Ich glaube, ich hätte vielleicht eine noch bessere Note erzielen können, wenn ich es getan hätte, aber ich weiß, es war die richtige Entscheidung, es nicht zu tun. Was ich jedoch gemacht habe, ich habe teilweise Bücher genommen, wirklich mit 500, 600 Seiten, habe die an eine KI gegeben und habe gesagt, hey, das und das ist mein Thema für meine Bachelorarbeit, finde ich dazu etwas Interessantes in diesem Buch?
Ah.
Und dann hat mir die KI zum Beispiel gesagt, ja, Kapitel 26 bis 33 beschäftigen sich mit dem Thema. Und dann konnte ich hingehen und sagen, ah, super. Und anstatt dieses gesamte Buch lesen zu müssen, konnte ich dann wirklich gezielt hingehen und diese wichtigen, für mich wichtigen Kapitel lesen, mir da Notizen zu machen und konnte so ziemlich viel Zeit sparen, indem ich mir halt nicht Sachen durchlesen musste, die am Ende nicht für mich relevant waren. Das Wichtige daran ist aber, das, was für mich relevant war, habe ich nach wie vor selber durchgelesen, mir selber Notizen gemacht, selber meine Schlussfolgerungen daraus gezogen. Die KI hat lediglich zusammengefasst und mir halt gesagt, wo ich meine Infos finde. Und das ist ein Nutzen, der sehr legitim ist. Das ist auch etwas, das kann man ja in den meisten Uni-Bibliotheken machen. Du kannst dich da hinsetzen und kannst einmal suchen nach, gib mir Bücher zu dem und dem Thema. Und das ist ungefähr das Gleiche, nur ein bisschen detaillierter nochmal.
Mhm. Ja, ja.
Und an der Schule, wenn du da deine Hausaufgaben mit KI machst, wird das nicht die gleichen Folgen haben, wie eine Bachelorarbeit mit KI machen. Das sind ganz andere Stakes, die da, ne, ein ganz anderer Einsatz, den es da gibt. Aber dennoch ist es halt nicht ehrlich. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir das nicht normalisieren. Dass wir auch, wenn wir merken bei den Kindern, die reden untereinander so, boah, ja, ich habe da diesen richtig coolen Lifehack gefunden, dass wir eben sagen, hey, das ist kein Lifehack. Du nimmst dir etwas. Du schadest dir damit selber. Und das ist nicht cool.
Ich bin total gespannt, wenn wir dieses Gespräch irgendwie nächstes Jahr nochmal führen mit dann den angesprochenen schon 20 Updates für alle möglichen KIs oder auch mit den Diskussionen, die geführt werden. Was kommt eigentlich? Was wird erlaubt? Wie machen es auch andere Länder? Auch total spannend. Andere Länder sind da deutlich offener. Du hast eben schon die USA erwähnt. Ist nicht zum Beispiel Dänemark ist auch total weit vorne, was so Digitalisierung in Schulen angeht. Deswegen mal schauen, wie wir das in Deutschland und auch in Europa weiterhin so machen. Corinna, ich danke dir für das Gespräch, für die vielen praktischen Tipps vor allen Dingen auch. Also es gibt nicht unbedingt die eine beste KI für alles und wir müssen auch nicht jede Aufgabe in einem neuen Programm irgendwie lösen, sondern hey, das beste Modell für euch ist vielleicht genau das, was ihr eben einfach schon gut kennt. Corinna, ich danke dir.
Ja, es hat mich gefreut, hier zu sein.
Und wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier gerne den Podcast. Wir hören uns dann in der nächsten Folge schon wieder. Bis dahin freue ich mich auf morgen.